Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu dieser Regierungspressekonferenz begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Außerdem den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien. Guten Tag. Wir haben Mittwoch, deswegen haben wir ein Kabinett. Und Herr Mayer, beginnt bitte.
Genau, ich habe einen kurzen Bericht aus dem Kabinett, denn das Kabinett hat heute zwei Gesetzentwürfe beschlossen, die Deutschlands Beitritt zum UN-Hochseeschutzabkommen und dessen Umsetzung ermöglichen. Der Bundesumweltminister hat sich, glaube ich, dazu auch schon geäußert. Da möchte ich von dieser Stelle aus nur noch einmal betonen, das UN-Hochseeschutzabkommen schafft erstmals weltweit einheitliche Regeln für den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt auf hoher See. Es ist einer der größten internationalen umweltpolitischen Erfolge der letzten Jahre und somit ein wichtiges Zeichen dafür, dass Multilateralismus funktionieren kann. Gerade auf hoher See wird deutlich, wie dringend globale Lösungen für den Schutz der Meere entwickelt werden müssen. Das Hochseeschutzgesetz setzt das Übereinkommen 1:1 um und enthält diverse Instrumentarien zum Schutz der marinen Biodiversität. Das ist heute ohne Aussprache und ohne große Diskussion im Kabinett beschlossen worden.
Gibt es Fragen dazu? Herr Rinke, bitte.
Ja, Mayer, vielleicht könnten Sie noch mal klar sagen, was das für Konsequenzen für Deutschland hat. Wir haben ja jetzt nicht so eine gigantisch große Küste. Sind da Küstenschutzgebiete auch Deutschlands betroffen? Gibt es konkrete Pläne, da auch Gebiete auszuweisen? Danke.
Ja, wenn Sie erlauben, würde ich es ans zuständige BMU abgeben, wenn das okay ist.
Sehr gern. Wir reden hier über die Hohe See. Also das ist der Bereich, der jenseits der Küstengewässer und auch jenseits der ausschließlichen Wirtschaftszonen liegt. Sprich Meeresgebiete, die keinem Staat gehören und insofern uns allen als Menschheit. Insofern braucht man da auch neue Formen der Zusammenarbeit. Bisher gibt es da keine Regeln, um Meeresschutzgebiete auszuweisen. Künftig wird es sie geben. Die Folgen sind, dass Deutschland an dieser Zusammenarbeit teilhat und dann auch, wir werden dann sowohl an der Erarbeitung von solchen Schutzgebieten mitwirken, als auch an den Folgefragen, die sich daraus ergeben.
Darf ich kurz nachfragen? Deutschland hat ja im Pazifik auch Lizenzen für Abbaugebiete von Mangnanknollen unter anderem. Hat das auch Auswirkungen auf diese Gebiete? Könnten die davon betroffen sein?
Es geht ja nicht um die gesamte Hohe See, die unter Schutz gestellt wird, sondern es ist die Voraussetzung, dass Schutzgebiete in der Hohen See entstehen können. Wie die Schutzgebiete ausgestaltet sein werden am Ende, ist dann jeweils ein Aushandlungsprozess, der von den Vertragsstaatenkonferenzen dann geleistet wird. Mit Blick auf bisherige Abbaumöglichkeiten, wissen Sie vielleicht mehr im Wirtschaftsministerium?
Das kann ich nichts ergänzen. Gut.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jessen.
Ja, Herr Fichtner, wie verhält es sich denn die Absichtserklärung, die für noch zu treffende Regelungen auf hoher See getroffen werden müssen und abgeschlossen werden müssen, zu dem, was dann in küstennahen Gewässern an Beeinträchtigung der nun auch zum Meeren gehörenden Gebiete gehört? Amrum als ein Beispiel, Gasförderung oder auch die CO2-Verpressung in der Ostsee, stehen da nicht zwei Prinzipien im Widerspruch zueinander, dass man sagt, ja, auf hoher See, da machen wir es, wenn wir es irgendwie machen können, aber da, wo es direkt in unsere eigenen wirtschaftlichen Einflusszonen geben, machen wir Handlungen, die eigentlich der Intention entgegenstehen.
Nee, ist eigentlich andersrum. Also es gibt schon eine gute Tradition von Schutzgebieten in Küstengewässern und in ausschließlichen Wirtschaftszonen. Und das wird jetzt ausgedehnt auf die Hohe See, diese Möglichkeit. Wie Sie vielleicht wissen, sind die Bundesländer zuständig für die jeweiligen Küstengewässer und den Naturschutz dort. Stichwort Nationalpark Wattenmeer zum Beispiel. Wir als Bund sind zuständig für die ausschließliche Wirtschaftszone, die sich dann daran anschließt. Da gibt es bereits Schutzgebiete, deren Qualität wir derzeit noch weiter erhöhen wollen. Und die Hohe See ist dann wiederum etwas, was bisher nicht reguliert ist. Und darum ist es ja so ein großer umweltpolitischer Fortschritt international, dass wir das jetzt künftig endlich tun können.
Wenn Sie sagen, es sei genau andersrum, können Sie dann beispielhaft Projekte nennen, die mindestens in der wissenschaftlichen oder politischen Diskussion sind, die eine Gefahr darstellen würden, wenn man sie realisiert, für den Schutz der Meere und der Biosphäre, die mit einem solchen Abkommen dann doch verhindert werden können?
Also bisher gibt es halt keine Schutzgebiete auf hoher See. Wir haben in den Schutzgebieten, die es anderswo in der Nähe der Küsten bereits gibt, die Erfahrung gemacht, dass die Natur sich wieder erholen kann. Also da, wo keine Fische waren, kommen Fische zurück, zum Beispiel. Und aus dieser Erfahrung ist wichtig und hat uns auch motiviert, international das jetzt voranzutreiben. Denn am Ende ist es ja auch für die Menschheit insgesamt wichtig, dass die Meere als funktionstüchtiges Ökosystem weiter ihren Dienst tun. Denn sonst hätten wir alle verloren.
Darf ich noch eine dahinter? Sie sehen also nicht eine mögliche Risikoparallele zum Pariser Klimaabkommen, wo international die Staatengemeinschaft sich auf Grenzwerte geeinigt hat, die, wie wir alle wissen, inzwischen serienweise gerissen werden?
Sowohl im Bereich Klimaschutz als auch im Bereich Meeresschutz sind wir auf Zusammenarbeit angewiesen und haben auch bei der letzten Klimakonferenz gesehen, dass es eine sehr große Bereitschaft weltweit gibt, weiter zusammenzuarbeiten. Und freuen uns, dass es jetzt in diesem neuen Politikfeld, was bisher ungeregelt ist, es ebenfalls diese große Bereitschaft gibt. Wir haben jetzt schon nach kurzer Zeit nachdem das Abkommen vorgelegt wurde, ich glaube 75 Ratifizierungen. Man hofft, dass jetzt schon in Kürze Mitte nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres die erste Vertragsstaatenkonferenz stattfinden kann. Deutschland wird dann voraussichtlich dabei sein können, wenn das jetzt gut durch den Bundestag geht. Insofern ist es ein neues Zusammenarbeitsfeld, wo wir uns gerne einbringen.
Dann, wenn es keine weiteren Fragen mehr dazu gibt, Herr Giese hatte eine Ankündigung für das Auswärtige Amt.
Genau, ich habe eine Reiseankündigung. Außenminister Wadefohl wird heute nach dem NATO-Außenministertreffen weiter nach London reisen, wo er Bundespräsident Steinmeier bei dessen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich begleiten wird. Am Donnerstagmorgen reist der Außenminister dann weiter nach Wien zum OSZE-Ministerrat. Auch dort wird es insbesondere um die klare Unterstützung der Ukraine seitens der meisten OSZE-Teilnehmerstaaten gehen.
Gibt es eine Frage konkret zu dieser Reise? Den ganzen Komplex Ukraine habe ich sowieso noch auf meiner Liste. Sehe ich nicht. Dann würde ich zunächst mal mit Herrn Friller weitermachen.
Genau, ich hätte noch eine Frage an den Regierungssprecher zum Kabinett heute. In der nächsten Woche soll ja erstmals der neu zusammengesetzte Konzernaufsichtsrat der Deutschen Bahn zusammenkommen. Hat das Kabinett heute die Besetzung der Eigentümerseite beschlossen?
Wir würden ganz grundsätzlich zu Personalia, die in der Tat regelmäßig im Kabinett Thema sind, hier keine Auskunft geben. Das soll aber weder ein Ja oder Nein heißen, sondern grundsätzlich keine Auskunft.
Dann trotzdem die Nachfrage, falls Nein, woran liegt es denn, dass Sie es nicht beschlossen haben?
Wie gesagt, ich will mich da an der Stelle nicht weiter äußern. Ich denke, wenn auch Beschlüsse gefasst sind und Dinge dann feststehen, werden wir in geeigneter Weise dann auch informieren.
Eine Nachfrage noch. Hat das BMV denn die entsprechende Vorlage eingereicht?
Ich kann dazu jetzt nichts sagen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Dann Herr Jessen zu dem Thema noch.
Ja, Herr Mayer, wenn Sie sagen, zu Personalia keine Auskunft. Die Personalia, vor allem was die Eigentümerseite des Bundes betrifft, werden dann ja aber doch, wenn sie getroffen sind, öffentlich gemacht. Das haben Sie eben auch noch mal bestätigt. Das bedeutet, Ihre Aussage, Sie wollen nichts sagen, lässt doch gar keinen anderen logischen Schluss zu, als dass eben im Kabinett noch keine Besetzung beschlossen wurde. Oder sehen Sie eine andere logische Möglichkeit?
Wie gesagt, es gibt ja bei diesen Personalia, das betrifft ja häufig ganz unterschiedliche Dinge, auch entsprechende Abläufe, die eingehalten werden müssen. Deshalb habe ich gesagt, grundsätzlich würde ich das nicht kommentieren. Grundsätzlich heißt ja auch immer, dass es auch mal eine Ausnahme geben kann, in begründeten Einzelfällen das anders zu handhaben. Aber hier würde ich dann gerne dabei bleiben.
Aber Sie widersprechen nicht, dass die Logik Ihrer Aussage darauf hinausläuft, dass eben keine Personalie beschlossen wurde.
Herr Jessen, die Interpretation, das liefern Sie ja meistens schon direkt mit. Ich würde dabei bleiben, bei dem, was ich gerade gesagt habe.
Vielen Dank. Dann gehen wir weiter zu diesem ganzen Komplex Ukraine-Russland. Ich habe eine Vielfalt an Fragen in sehr unterschiedliche Richtungen. Vielleicht versuchen wir das ein bisschen zu strukturieren. Ich würde anfangen mit Herrn Fechner.
Ja, vielen Dank, Fechner, DTS. Frage zu Aussagen des russischen Präsidenten, denn der hat gestern ungewöhnlich offen über einen Krieg gegen Europa und über die Ukraine hinaus gedroht und einen möglichen Atomwaffeneinsatz angedeutet. Wie haben Sie die Worte denn wahrgenommen und ändern diese Worte Ihre Einschätzung über die Lage?
Also diese aggressive Rhetorik seitens Russlands ist aus unserer Sicht jetzt nichts wirklich Neues. Putin bedient da erneut ein paar altbekannte Botschaften, stellt den Westen dort als Bedrohung dar. Ich will nochmal klar hier für uns sagen, dass die NATO und insbesondere auch Europa, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Wir in Europa sind in unserer gesamten Konstitution darauf ausgerichtet, dass wir hier in Frieden und in Freiheit zusammenleben wollen. Und wenn es in den vergangenen Monaten und Jahren auch zu Entscheidungen gekommen ist, zum Beispiel im Bereich der militärischen Unterstützung oder auch wenn wir über den neuen Wehrdienst und andere Dinge sprechen, dann reagiert das ja auf eine Entwicklung. Und es reagiert auf die Entwicklung, dass Russland die Ukraine überfallen hat und auch immer deutlicher damit droht, unsere Sicherheit hier in Europa zu gefährden. Wir sehen heute schon hybride Angriffe und vieles andere. Insofern die Rhetorik, die ist uns durchaus bekannt. Sie ist auch nicht ohne Ironie, weil ich nochmal sagen will, wir in Europa leben friedfertig zusammen. Unsere gesamte Konstitution ist darauf ausgerichtet, friedlich zusammenzuleben, mit unseren Nachbarn friedlich zusammenzuleben. Und die Partei, die jeden Tag, jede Nacht Zivilisten bombardiert, Bomben abwirft, in ein Land einmarschiert ist, das ist Russland. Und insofern brauchen wir, glaube ich, auch da keine Belehrungen, sondern wir stehen auf der Seite des Friedens und auf der Seite der Freiheit. Und wie das andere sehen, müssen dann andere beantworten.
Dann gerne noch eine Frage. Der russische Präsident hat sich ja gestern auch mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff getroffen. Wurden Sie von den USA schon über die Ergebnisse informiert?
Wir sind in der Tat im laufenden Austausch in unterschiedlichen Formaten und sind natürlich begleiten diese Gespräche weiterhin sehr eng. Und es wird sicherlich in den nächsten Tagen auch noch weitere Gelegenheiten geben, das entsprechend auszuwerten. Uns ist nochmal wichtig, die Ukraine stark zu machen für mögliche Gespräche, so stark wie möglich. Und es ist auch wichtig, dass wir, wenn es denn zur Entscheidung kommt, diese nicht über die Ukraine hinweg und insbesondere auch nicht über Europa hinweg getroffen werden können. Denn unser Ziel in diesem gesamten Prozess, und das haben wir immer wieder betont, ist ein dauerhafter und nachhaltiger Frieden. Das ist das Entscheidende. Niemandem wäre geholfen, es wäre nichts gewonnen, wenn ein Frieden so aussieht, dass er eine kurze Atempause beinhaltet und eigentlich nur wiederum Zeit gewinnt, um neue Angriffe in Zukunft zu fahren. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen zurückkehren zu einer Friedensordnung, die langfristig und nachhaltig ist. Und dafür führen wir in unterschiedlichen Formaten Gespräche, unter anderem auch im Umfeld dieser Gespräche, die dort stattgefunden haben.
Gibt es konkret zu diesen Gesprächen eine Frage? Sonst würde ich zu Frau Le Prieux gehen, die auch... Ist, hat sich erledigt? Alles klar. Dann hat Herr Rinke eine Frage zu dem Moment. Ja, das ist das Richtige. Moment, ist nicht zurückgesprungen. Jetzt nochmal.
Frage geht an Herrn Mayer und Herrn Giese. Die EU-Kommission hat jetzt die Rechtstexte vorgelegt für die Nutzung der sogenannten Frozen Assets der russischen. Der belgische Außenminister hat danach gesagt, dass die Vorbehalte Belgiens gegen diese Nutzung weiter nicht ausgeräumt sind. Die EU-Kommission hätte keine Antworten auf die Bedenken der Belgier geäußert. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob jetzt aus Sicht der Bundesregierung dieser Weg endgültig versperrt ist oder setzen Sie weiter darauf, dass man am 18. Dezember da einen Beschluss innerhalb der EU fassen kann?
Wir setzen definitiv weiter darauf, dass es uns gelingt, hier einen Schritt weiter zu kommen. Ich will auch noch mal vielleicht ein, zwei Sätze zur Begründung sagen, da wir das immer so ein bisschen auch hinten runtergeht. Wir wollen, und das zeigen ja auch diese laufenden Gespräche, den Druck auf Russland weiter hochhalten, dass sie am Ende bereit sind, nicht nur Richtung Frieden zu blinken und anzutäuschen, sondern tatsächlich an den Tisch zu kommen und ernsthaft in Gespräche einzusteigen. Denn wir sehen ja auch immer wieder, dass echte Verhandlungsbereitschaft bisher insbesondere von der ukrainischen Seite gezeigt wird, insbesondere auch von den USA gezeigt wird und von Russland leider nach wie vor nur in begrenztem Maße. Und deshalb ist die Nutzung dieser Frozen Assets für uns weiter ein entscheidendes Mittel, um den Druck auf Russland hochzufahren, auch vielleicht die Rechnung, die im Kreml gemacht wird, in der Frage, ob sich eine Fortsetzung dieses Krieges lohnt oder nicht, ein Stück weit zu verändern. Und deshalb, Herr Cornelius hat, glaube ich, vom Plan A gesprochen, den wir weiter verfolgen. Das gilt selbstverständlich weiterhin und wir werden auf Bedenken sicherlich eingehen und auch weitere Gespräche führen. Das Ziel bleibt aber eine Verabschiedung.
Aber darf ich nochmal nachfragen? Jetzt haben Sie allgemein geantwortet, aber nicht auf den konkreten neuen Vorschlag, der jetzt vorgelegt wurde und die belgische Zurückweisung. Also wie beurteilt die Bundesregierung diese Vorschläge, die aus Brüssel kommen, von der Kommission und den belgischen Wider- oder Einspruch?
Ja, wir werden natürlich alles auswerten und uns genau anschauen, was dort vorgelegt wird. Wie gesagt, die Bedenken, die waren bekannt, die sind bekannt. Und es wird sicherlich weitere Gespräche geben, um Bedenken auch ausräumen zu können. Und wir setzen weiterhin darauf, am Ende zu einem gemeinsamen Beschluss zu kommen.
Gänzen Sie, Herr Giese, oder?
Nee, ich.
Okay, alles klar.
Auf der gleichen Linie.
Dann hat Herr Rusch auch eine Frage zu diesem Themenkomplex.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times, eine Frage an Herrn Mayer und Herrn Müller. Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses erklärte kürzlich, dass man überlege, auf hybride Bedrohungen durch Russland aggressiver und proaktiver zu reagieren und brachte auch einen Präventivschlag als defensive Maßnahme ins Spiel. Befürwortet die Bundesregierung solch einen Abrücken von einer reaktiven Haltung gegenüber Moskau und wie könnten solche Operationen aussehen?
Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt exakt zitiert haben, aber ich will trotzdem mal auf die Äußerungen Bezug nehmen. Haben wir zur Kenntnis genommen. Hybride Bedrohungen und Angriffe Russlands auf NATO-Mitglieder sind tagtägliche Realität. Beispielhaft Spionage, Sabotage, Cyberangriffe, Luftraumverletzungen, da haben wir auch hier immer wieder drüber gesprochen. Wir nehmen diese Angriffe sehr ernst, die wir fortlaufend sehen, und wir stimmen unsere Reaktion darauf innerhalb der NATO fortlaufend ab, passen uns unsere Reaktion auch entsprechend an. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt.
Also Sie wollen nicht genau Stellung beziehen, ob Präventivschläge in Zukunft auch eine Option sind?
Ich habe, glaube ich, noch mal sehr klar darauf hingewiesen, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. Das ist die Konstitution dieser NATO. Daran wird natürlich nichts geändert.
Herr Warwick dazu.
Herr Mayer, Sie hatten gerade noch mal von hybriden Angriffen Russlands und im Kontext von auch von Luftraum Eindringen in den Luftraum gesprochen. Jetzt wurde erst kürzlich eine umfassende Studie veröffentlicht von einer niederländischen Tageszeitung und einer anderen niederländischen Organisation, die sich explizit den Drohnensichtungen gewidmet haben. Und die sind zum Schluss gekommen, dass ausnahmslos alle Drohnensichtungen, zumindest in Westeuropa, im Laufe ab September bis heute keine einzige Russland zugeschrieben werden konnte. Ein Großteil wurde tatsächlich dann zurückgeführt, Hubschrauber, hellleuchtende Sterne etc. Ja, ganz kurze Einleitung, ein bisschen Kontext für Herrn Mayer. Die Frage dahinter lautet, ob der Bundesregierung diese Studie vorliegt und was der Kanzler denn für Rückschlüsse daraus zieht, auch eingedenk seiner recht expliziten Aussagen, wo er tatsächlich explizit von einer sehr wahrscheinlich russischen Täterschaft bei diesen Drohnenvorfällen gesprochen hat, etwa am 5. Oktober.
Mir ist diese Studie nicht bekannt, aber es ist schon eine gewagte These, die hybriden Bedrohungen, die aus Russland ausgehen, hier mal eben mit so einem Federstrich oder auf Verweis auf Berichterstattung mal eben so zur Seite zu wischen.
Habe ich nicht getan, ich habe nur auf die Drohnenproblematik verwiesen.
Das ist der Eindruck, der bei mir entstanden ist in der Frage,
wie Sie
gestellt haben. Ich kann jedenfalls noch mal sagen, dass die hybride Bedrohung aus Russland, die aus Russland ausgeht, in keiner Weise kleingeredet werden sollte. In keiner Weise. Die ist sehr real. Unterstützt sich natürlich auf alle möglichen Informationen, die wir haben in unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, daran gibt es auch überhaupt keinen Zweifel.
Mhm. Gut, aber noch eine Verständnisfrage, sowohl an Sie, Herr Mayer, als auch an Herrn Müller. Jetzt war diese Drohnenthematik ja in den letzten Monaten wirklich sehr präsent, auch immer mit Verweis auf Russland. Deswegen würde mich interessieren, wie es denn jetzt in der Rückschau Anfang Dezember 2025, wie viele Belege liegen denn mittlerweile der Bundesregierung vor, dass es sich tatsächlich um Drohnen, die auch in irgendeinem Kontext zu Russland stehen, gehandelt hat?
Ich würde einen Satz nochmal sagen, der Wesenszug von hybriden Angriffen ist ja genau das, dass damit Unsicherheit geschürt werden soll, dass dann immer mal wieder in Frage gestellt werden soll, wer ist denn da eigentlich genau dahinter? Und wir erleben bei diesen hybriden Angriffen, wie gesagt, die auf in der gesamten Bandbreite Cyberangriffe, auch Desinformationen, andere Dinge, die wir dort sehen, die sollen für Verunsicherung sorgen, die sollen sicherlich auch Einfluss nehmen auf Entscheidungen, die in Europa getroffen werden. Und wie gesagt, ich warne wirklich davor, das kleinzureden, diese Gefahr. Und wie gesagt, der Wesenszug von hybriden Angriffen ist ja genau diese Unsicherheit zu erzeugen, die vielleicht auch in Ihrer Frage gerade so ein bisschen schon mitschwang. Aber vielleicht Herr Müller nochmal zum Konkreten.
Genau, ich wollte auch auf den Wesenszug dieser hybriden Bedrohung eingehen. Eine Auswertung eines Online-Portals zu einer niederländischen Zeitung ist für uns nicht maßgeblich für eine Bewertung. Das sage ich ganz eindeutig.
Deswegen habe ich ja nach Ihren Beispielen
gefragt. Können Sie ausreden lassen?
Lassen Sie mich bitte ausreden, das wäre sehr freundlich. Danke sehr. Und wir nutzen natürlich für ein Gesamtlagebild eine vielfältige Informationsbreite. Darin sind auch Nachrichtendienste, Erkenntnisse, die eben andere nicht haben, unserer Partner, unserer eigenen Quellen. Und natürlich nutzen wir darüber hinaus Informationen, die sich dann mittelbar ergeben, also über die Technik, über Zielobjekte, was genau vorgefallen ist, in welchem Umfang. Und daraus ergeben sich eben Korrelationen. Und daraus leiten wir unsere Bewertungen ab. Und ich sehe aktuell keinen Grund, dass wir unsere Bewertungen der letzten Monate korrigieren müssten.
Dann Herr Jessen.
Herr Mayer gegebenenfalls, Herr Giese, wie schätzen Sie die Rolle der Europäer im Verhandlungsprozess ein? Putin hat ja und Peskow auch noch mal sehr deutlich gesagt, dass Europa oder behauptet, Europa habe sich selbst aus den Verhandlungen genommen und darauf beharrt, dass allein die 28 ursprünglichen Trump-Punkte, die ja wesentlich aus Russland wohl vorformuliert waren, Verhandlungsgrundlage sein könnten. Wie groß ist Ihre Hoffnung, Ihr Wissen, Ihr Vertrauen, dass Trump tatsächlich sich an die reduzierte Liste von 21 oder 22 Punkten halten wird? Oder würde er nicht doch unter dem Druck Putins wieder sagen, nee, es gelten die 28?
Ja, ich will jetzt nicht spekulieren, was die konkreten Gespräche, die dort gelaufen sind, auch gebracht haben. Der Bundeskanzler hat immer wieder betont, dass ein zwischen Großmächten verhandeltes Abkommen ohne die Zustimmung der Ukraine und ohne die Zustimmung der Europäer keine Grundlage sein kann für einen echten und tragfähigen Frieden. Und deshalb ist natürlich entscheidend, dass wir als Europäer uns in diesen Prozess immer wieder einbringen, weil am Ende nochmal, wenn es darum geht, eine Sicherheitsarchitektur auch zu bauen, die wirklich für Generationen Sicherheit und Frieden in Europa und auch in der Ukraine möglich macht, dann geht das nur mit den Europäern. Ich denke, das ist auch allen Beteiligten bewusst.
Ja, das ist die europäische Position. Aber es geht erst recht ja nicht ohne die Zustimmung von Putin und Trump, ganz wesentlich. Haben Sie oder sind Sie vorbereitet auf den Fall, dass diese beiden imperialen Großmächte dann eben doch sagen, Schluss jetzt, das ist unsere Position, Sie können die Ukraine nötigen, das wissen wir alle, dem weitgehend zuzustimmen und die Europäer sind draußen. Sind Sie auf dieses Szenario vorbereitet?
All unsere Kraft verwenden wir ja genau darauf und das haben wir auch in den letzten Tagen gesehen, dass wir sehr eng abgestimmt, insbesondere mit der Ukraine, insbesondere mit den europäischen Partnern, aber natürlich auch mit den USA hier in diesen Fragen agieren. Insofern stellt sich die Frage nicht.
Dann hätte ich zu diesem Komplex Ukraine eine Frage von Frau Saudelli, bitte.
Ich habe eine Frage an das Außenministerium. Herr Giese, der deutsche Botschafter in Indien hat einen Meinungsartikel mit den Botschaftern aus Frankreich und Großbritannien bei Times of India veröffentlicht, wo er Russlands Krieg in der Ukraine kritisiert. Der Artikel geschah kurz vor Putins Besuch in Indien und jetzt kritisiert der Außenminister Indiens diesen Artikel als diplomatisch nicht angepasst. Hat er recht?
Also das Außenministerium kommuniziert, das kommuniziert hier in der Regierungspressekonferenz über andere Kanäle. Genauso sind unsere Botschafterinnen und Botschafter weltweit dazu aufgefordert, über die Politik Deutschlands zu informieren, über die Politik Europas zu informieren. Dieser Namensartikel, den Sie ansprechen, der stellt eine Einschätzung des russischen Verhaltens dar, die weltweit komplett von den allermeisten Ländern geteilt wird. Das ist gemeinsam mit anderen Ländern veröffentlicht worden. Diese Art von Informationen in der Tageszeitung ist genau die Aufgabe, die unsere Botschafter auch weltweit zu erfüllen haben. Das ist keine Einmischung, sondern das ist eine Darstellung der deutschen Haltung. Die vertreten wir hier in Deutschland, die vertreten wir weltweit. Und wir stehen da komplett hinter unserem Botschafter.
Kurze Nachfrage. Der russische Botschafter in Indien hat jetzt auch sein eigenes Meinungsartikel veröffentlicht, wo er Europa für den fehlenden Frieden in der Ukraine kritisiert. War es strategisch eine gute Idee, so einen Artikel von den deutschen Botschafter bei diesem Zeitpunkt zu veröffentlichen?
Also es ist immer eine gute Idee, zu seiner Meinung zu stehen, seine Meinung zu verbreiten. Wie gesagt, das tun wir hier, das tun wir weltweit. Und welche Reaktion das bei einem russischen Botschafter irgendwo in der Welt auslöst, das ist uns ehrlich gesagt egal.
Gibt es weitere Fragen zu diesem ganzen Komplex Russland-Ukraine? Sehe ich nicht. Dann hat Herr Rusch eine Frage zum Inspekteur des Heeres.
Richtig. Frage richtet sich wieder an Herrn Müller und Herrn Mayer. Der Inspekteur des Heeres hat erklärt, dass der Kontakt zum US-Verteidigungsministerium abgebrochen ist. Auf deutsche Anfragen reagiere man nicht und es sei schwierig, wichtige Informationen zu bekommen. Früher hätte man Tag und Nacht jemanden im Pentagon erreichen können. Man sei dabei, einen wirklichen Verbündeten und einen Freund zu verlieren. Wie erklärt sich die Bundesregierung diesen Kontaktabbruch und was hat das für Auswirkungen für die Sicherheit auf Deutschland? In Deutschland, ja.
Ich würde die Frage übernehmen, betrifft ja unseren Bereich. Die Beziehungen zu unseren amerikanischen Partnern sind auf allen Ebenen für den Geschäftsbereich BMVG, also auch im BMVG und Bundeswehr, gut und vertrauensvoll. Das möchte ich ganz klarstellen. Die Äußerungen vom General Freuding wurden hier aus dem Kontext gezogen. Ich kann noch kurz einordnen, wie es zustande kam. Es war ein Interview von Anfang Juli und er sprach über die Zeit, als die amerikanische US-Administration in der Übergangsphase war, von der einen Regierung auf die andere. Und er war ja zuständig, jetzt mittlerweile Inspekteur des Heeres, er war zuständig in der Rolle Ukraine-Koordinator, kurz gefasst bei uns im BMVG. Und in dieser Transitionszeit hatte er, also wie er dann auch im Interview gesagt hat, dann etwas Mühe, die alten Nummern, die alten Leute entsprechend zu kontaktieren und dort entsprechend seine Point of Contact, wie wir sagen, entsprechend zu kontaktieren. Darauf bezog sich das auch in dem Interview und wurde etwas außerhalb des Kontexts dargestellt. Wenn man diesen Hintergrund jetzt kennt und liest das nochmal, ich habe es gestern auch nochmal gemacht, dann erschließt sich das auch, weil nämlich auch in dem Vor- und Nachteil geht es ja auch dann um seine Rolle als Ukraine-Koordinator. Und deswegen kann ich nochmal betonen, die Beziehungen sind vertrauensvoll, die sind gut. Wir haben ja auch jetzt heute durchs Außenministerium angekündigt, auch und wir haben es vorgestern angekündigt, ein weiteres Pearl-Paket zum Beispiel abgestimmt für die Ukraine. Und das läuft auch auf verschiedensten Ebenen, eine ganz enge Koordination und Kooperation, weil das ja direkt dann auch über die NATO mit den Amerikanern abgestimmt wird. Und da haben wir überhaupt sehen wir überhaupt keine Defizite. Das möchte ich nochmal ganz klar darstellen.
Dann, Herr Warwick, hat eine Frage zum Thema Error 3.
Ah, okay, dann. Auf dem Flieger Horst Holzdorf an der Landesgrenze zwischen Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen haben ja heute Generalinspektor Breuer und der Inspekteur der Luftwaffe Holger Naumann die Aktivierung der ersten Phase der Inbetriebnahme des israelischen Flugabwehrsystems Arrow 3 eingeleitet. Da würde mich interessieren, wie viele IDF-Soldaten und Militärtechniker befinden sich denn derzeit in Holzdorf, um Aufbau, Bedienung und Training an dem Flugabwehrsystem aus israelischer Produktion zu betreuen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das würde auch die vertrauliche Kooperation betreffen und sowas geben wir im Grunde nicht. Es ist keine öffentliche Information. Ich kann nur ganz klar betonen, dass es ein Beispiel einer ganz engen Kooperation mit Israel ist. Amerikanisch, israelisch, deutsch hat da die drei Nationen haben ganz eng zusammengearbeitet. Und just in dem Moment, also es läuft ja gerade eben noch, soweit ich weiß, in Holzdorf, nehmen wir die Anfangsbefähigung des Aero-Systems, nicht Aero 3. Aero 3 ist nur der Flugkörper. Wir nehmen Aero jetzt in der Anfangsbefähigung im Betrieb und schaffen damit die Möglichkeit, sogenannte exoatmosphärische, also Flugkörper, ballistische Mittelstreckenraketen, Langstreckenraketen, die aus der überhalb der Erdatmosphäre kommen, abzufangen. Ist eine ganz wichtige Komplettierung der deutschen Luftverteidigung. Sie wissen, dass wir verschiedene Schichten haben. Wir reden immer vom Zwiebelschalensystem, vom nahen Nichtsbereich. Dann kommt irgendwann IRIS-T, Patriot. Und jetzt haben wir zum ersten Mal für Deutschland die sogenannte territoriale Flugkörperabwehr und sind damit in der Lage, diese gefährliche Bedrohung, die in der Welt existiert, die auch Proliferation unterliegt und die wir auch in Russland zum Beispiel sehen, dass wir diese Flugkörper damit abfangen können.
Nachfrage? Noch eine Nachfrage. Mehrere Quellen haben mir unabhängig voneinander bestätigt, dass die Bundeswehr ein umfangreiches koscheres Catering bestellt hat, just für diesen Flieger Horst. Also gehe ich mal davon aus, dass israelische Soldaten da präsent sein werden. Das führt mich zur Frage, im Einigungsvertrag heißt es ja auf Seite 21, dass der Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik nicht für die 5 neuen Bundesländer gilt. Da würde mich interessieren, auf welcher Rechtsgrundlage sich denn die israelischen Soldaten derzeit im Gebiet der 5 neuen Bundesländer oder explizit auf dem Fliegerhorst aufhalten. Wenn Sie das kurz ausführen könnten, Herr Müller.
Das kann ich, das ist keine Stationierung. Das, was Sie ansprechen, würde eine Stationierung bedeuten, wenn wir ausländische Streitkräfte zu Besuch haben, was wir ja an verschiedensten Standorten haben, was wir in Berlin haben, was wir an Standorten in den neuen Bundesländern regelmäßig haben, dann sind diese zu Besuch oder im Rahmen von Dienstreisen oder im Rahmen von Rüstungskooperationen vor Ort und dann sind diese Regelungen nicht greifend.
Gut, es hängt davon ab, wie lange die israelischen Soldaten auf dem Fliegerhorst präsent sein werden. Könnten Sie das grob ausführen?
Wie ich ausgeführt habe, wenn diese nicht stationiert sind, dann sind diese Regelungen nicht greifend.
Ich würde noch mal gerne auf eine Frage, eine Nachfrage hinweisen. Und Herr Rusch ist der Nächste.
Ja, noch mal eine Nachfrage jetzt zu dem Arrow-3-System. Bis 2030 soll ja das gesamte System stehen. Wozu ist jetzt Holzdorf fähig, also dieser Einsatzort in Holzdorf aktuell? Ja.
Also Holzdorf stellt die Anfangsbefähigung dar. Über die Details, das wären dann technische Details, kann ich nicht reden. Das ist bei diesem System, vor allen Dingen bei diesem System, mit dieser auch strategischen Abschreckungs- und Wirkung nicht angebracht, darüber zu reden. Wir werden mit der Anfangsbefähigung, ich sag mal so, unsere territoriale Flugkörperabwehr leisten können. Und in der Folge werden wir jetzt in weiteren Steps an weiteren Standorten noch eben weitere Systemanteile aufbauen, sodass wir dann am Ende, ich glaube, 28 ist so angestrebt, für den letzten Standort finalisiert, dann die Vollbefähigung erreichen werden. Und genau, wir haben vor 2 Jahren den Vertrag geschlossen. Es spricht auch nochmal dafür, dass die Bundeswehr und Deutschland in der Lage sind, durchaus innerhalb von kurzer Zeit ein komplexes System einzuführen. Das hat umfangreiche Baumaßnahmen zur Folge gehabt und eben die technische Integration, die Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten, die das System betreiben und natürlich auch die Kooperation mit den anderen Streitkräften, die dieses System schon betreiben. Und das hat hier sehr, sehr gut ineinander gegriffen, dass wir jetzt in ungefähr 2 Jahren, ich glaube November 23 war es, jetzt haben wir Dezember 25, in gut 2 Jahren haben wir das im Grunde da in Holzdorf errichten können. Und das spricht auch mal für die Geschwindigkeit, die wir durchaus leisten können.
Herr Warmeck.
Ja, Herr Müller, könnten Sie noch mal kurz skizzieren, was so die Gesamtkosten dieses Arrow-3-Projekts beinhalten?
Genau, also nach meiner Information sind die Gesamtkosten 3,8 Milliarden Euro, die dann in dem finalen Stadium, wenn alle Stützpunkte, alle Standorte aufgebaut sind, für das Gesamtsystem zutreffen.
Und dann noch, Sie haben ja noch mal irgendwie auf die Ausbildung verwiesen. Wie lange dauert es eigentlich, bis Bundeswehrsoldaten in die Lage versetzt werden, dieses System auch tatsächlich selbst zu bedienen? Und im Zweifel, wer bedient Sie bis dahin?
Also diese Informationen würden der militärischen Sicherheit unterliegen, kann ich nicht sagen, kann ich hier nicht sagen. Aber Sie können sicher sein, dass in den letzten Monaten genug Aufwand investiert wurde, um die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr schon umfassend zu befähigen.
Wenn es keine weiteren Fragen mehr zum Thema Error gibt, dann würde ich übergehen zu Herrn Rinke, der das Thema Nahost macht.
Ja, danke schön. Herr Giese, eine Frage zu einer Entscheidung UN-Vollversammlung zu den Golanhöhen. Mit großer Mehrheit gibt es ja eine Resolution, dass Israel die Golanhöhen zurückgeben soll an Syrien. Deutschland hat sich, wenn ich richtig informiert bin, enthalten. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wieso sich Deutschland enthalten hat und nicht entweder dafür oder dagegen gestimmt hat. Und was folgt aus dieser Resolution?
Das müsste ich Ihnen nachliefern, das ist mir jetzt nicht bekannt, wie wir uns da verhalten haben.
Dann habe ich noch Herrn Warwick mit einer Frage. Dazu, Herr Jessen?
Ja, zu Nahost, Gaza. Können Sie ein Update geben, Herr Giese, wie hoch ist die Zahl der seit dem Waffenstillstand getöteten Palästinenser in Gaza, Ihrer Kenntnis nach? Und zweitens, wie hoch ist die Anzahl der Hilfstransporte, die derzeit täglich Gaza erreichen?
Ich kann Ihnen die genaue Anzahl nicht nennen, aber ich kann ganz klar sagen, die Anzahl ist zu hoch. Die hohe Anzahl von Toten und Verletzten in den vergangenen Tagen finde ich auch extrem besorgniserregend. Es ist zentral, dass sich alle Seiten an die Vereinbarung halten. den gerade jetzt erreichten Waffenstillstand nicht zu gefährden. Darauf richten sich auch unsere diplomatischen Bemühungen, darauf richten sich auch die Gespräche, die beispielsweise der Außenminister mit seinem israelischen Counterpart und wir alle mit unseren, also wir alle im Auswärtigen Amt mit unseren jeweiligen Counterparts da führen. Das ist ganz klar. In Bezug auf die humanitäre Hilfe habe ich Zahlen, die sind natürlich irgendwie nicht immer tagesaktuell, aber ich kann Ihnen sagen, dass kommerzielle Transporte berücksichtigt werden, wurde die Zielmarke von mindestens 4.200 LKWs pro Woche zuletzt erreicht. Aufgrund von Regenfällen wird dies allerdings diese Woche nicht möglich sein, aber grundsätzlich ist die Zielmarke, die auch in dem 20-Punkte-Plan vereinbart worden ist, erreicht. Gleichzeitig ist es so, unerfüllt bleibt die vereinbarte Zielmarke von 250 LKW der VN, der Vereinten Nationen pro Tag. Entscheidend für nachhaltige humanitäre Hilfslieferungen wäre hier die Öffnung des Grenzübergangs Allenby. Das hat der Außenminister auch betont im Gespräch mit seinem jordanischen Außenministerkollegen in der vergangenen Woche. Diese Öffnung sollte dringend erfolgen. Ebenso gilt entsprechend des 20-Punkte-Plans, dass es Fortschritte bei der Rehabilitierung von Krankenhäusern und der Wasser-, Abwasser- und Elektrizitätsinfrastruktur geben muss. Auch da sprechen wir mit unseren israelischen Counterparts, sind in diesem CMCC, diesem zivil-militärischen Koordinierungsstab, vertreten, um genau darauf hinzuwirken, dass das auch geschieht.
Mhm. Könnten Sie entweder jetzt benennen oder gegebenenfalls nachliefern, wer ist aus Sicht der Bundesregierung verantwortlich, sowohl für die, wie Sie sagen, zu hohe Zahl der zivilen Toten, als auch für die dann doch immer noch zum Teil mangelhafte Versorgung mit Hilfstransporten? Nur zu sagen, wir appellieren an alle Seiten, das entspricht ja nicht einem tatsächlichen Kenntnisstand.
Ich habe das gerade ziemlich ausführlich ausgeführt und dabei würde ich gerne bleiben, Herr Jessen.
Dann hat zum selben Komplex Frau Saudelli eine Frage. Moment.
Herr Giese, der Grenzübergang in Rafah würde heute, also es würde angekündigt, dass es Richtung Ägypten wieder geöffnet wird. Wie schätzt die deutsche Regierung diese Entwicklung und wie viel Druck wird jetzt gemacht, sodass der Übergang auch in beiden Richtungen wieder geöffnet wird? Danke.
Ja, also wir haben diese Ankündigung zur Kenntnis genommen. Diese Ankündigung, den Grenzübergang Rafah durch die Kogat-Behörden zu öffnen, den sehen wir als grundsätzlich positives Signal. Während der Waffenruhe im Januar 25 konnten über diesen Weg verletzte Personen den Gazastreifen beispielsweise zur Behandlung in Ägypten verlassen. Wir müssen jetzt sehen, ob die Öffnung tatsächlich auch wie angekündigt erfolgt. Also nach meinem Wissen ist das erstmal nur angekündigt und nicht erfolgt. Davon unbenommen bleibt natürlich, und darauf zählt ja auch Ihre Frage ab, dass alle Personen, die aus Gaza ausreisen, auch die Möglichkeit haben müssen, dorthin wieder zurückzukehren. Wenn Sie das wünschen, das ist ganz klar die Haltung der Bundesregierung. Und grundsätzlich setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass weitere Grenzübergänge auch für den Güterverkehr geöffnet werden. Das knüpft an die Frage von Herrn Jessen an, nämlich um die humanitäre Versorgung der Menschen in Gaza zu erleichtern.
Eine kurze Nachfrage. Gibt es Pläne, die viele Verletzte, die jetzt aus Gaza kommen können, dass sie auch in Deutschland vielleicht behandelt werden können?
Also wir haben dieses Thema hier schon häufiger besprochen. Das ist dann eine Entscheidung, sozusagen diese Einreise zu ermöglichen, ist eine Entscheidung, die zum einen beim Bundesinnenministerium, zum anderen allerdings auch bei den Innenbehörden der Länder liegt. Ganz grundsätzlich setzt sich die Bundesregierung dafür ein, die vor allem Betreuung der Menschen im Gazastreifen mit medizinischer Versorgung zu verbessern. Unsere Überzeugung ist, dass es besser da vor Ort sein soll. Also jeder Transport von ein oder zwei Personen nach Deutschland ist sehr aufwendig, sehr, sehr teuer. In manchen Fällen ist eine Betreuung im Ausland vielleicht erforderlich bei ganz komplizierten Sachen. Für die allergrößte Anzahl der Personen wäre es allerdings in ihrem Interesse besser und einfacher, in den Nachbarländern behandelt zu werden, also in Jordanien und Ägypten. Die Öffnung von Rafah kann dazu ein Beitrag sein. Ich glaube, im Interesse einer schnelleren und guten medizinischen Betreuung ist das entscheidend und genauso die Wiederherstellung der Krankenversorgung in Gaza selbst. Auch dazu drängen wir darauf, dass die erforderlichen Güter in den Gazastreifen auch eingeführt werden können, um beispielsweise Krankenhäuser, Feldlazarette etc. wiederherzustellen.
Herr Zanetti, wollen Sie ergänzen?
Ich würde jetzt hierzu erstmal nicht ergänzen und gucken, ob ich dazu noch was nachliefern kann. Ansonsten haben wir uns in der Vergangenheit, meine ich, dazu auch umfangreich geäußert.
Dann Herr Warwick dazu.
Genau, in diesem Kontext, parteiübergreifend haben EU-Abgeordnete am 28. November einen offenen Brief an Herrn Wadepool verfasst und veröffentlicht. Und in dem fordern sie ihn auf die israelische Regierung einzuwirken, damit die seit Monaten anhaltende Blockierung von medizinischen Hilfsgütern, EU-Hilfsgütern in Form von Medikamenten und chirurgischen Instrumenten für abertausende Kriegsverletzte in Gaza aufgehoben wird. Da würde mich interessieren, hat der Außenminister diesen Brief erhalten? Und wenn ja, plant er, dieser Forderung nachzukommen?
Mir ist jetzt dieser ganz genaue Brief nicht bekannt. Ich kann das nicht beantworten, ob er den erhalten hat. Allerdings ist die Forderung ja öffentlich bekannt. Und ich habe gerade ausgeführt, dass wir dieser Forderung und dieser Bitte auch natürlich Folge leisten. Das ist auch unsere Überzeugung, dass das geschehen sollte, habe ich gerade gesagt.
Nachfrage? Ja, jetzt blockiert ja Israel tatsächlich nachweislich insbesondere EU-Hilfstransporte nach Gaza, also Transport von medizinischen Hilfsgütern, Skapelle, Medikamente, Titanplatten zur Wiederherstellung von abgerissenen Gliedern. Und dieses Verbot begründet Israel damit, dass dies Dual-Use-Güter seien, die man auch militärisch nutzen kann. Da würde mich interessieren, kauft die Bundesregierung denn der israelischen Regierung dies als ein ernsthaftes Argument ab, tausende palästinensische Schwerverletzte von diesen Hilfsgütern auszuschließen?
Also ich habe gerade gesagt, worauf wir drängen, was wichtig ist, medizinische Versorgung. Dazu gehören auch Güter, die in einer sehr, sehr langen möglichen Dual-Use-Güterliste auch enthalten wären. Fast jeden Gegenstand sozusagen, der irgendwie fest und aus Metall ist, kann man natürlich irgendwie auch in einer negativen Art und Weise verwenden. Bei den allermeisten medizinischen Gegenständen würden wir das allerdings nicht so sehen. Dennoch, für uns sind natürlich auch die israelischen Sicherheitsinteressen von großer Wichtigkeit. Da sind wir in einem Dialog mit Israel und drängen doch darauf, das zu ermöglichen, mehr medizinische Güter in den Gazastreifen auch gelangen zu lassen.
Herr Jessen.
Ich möchte noch einmal auf das Thema Angebot mehrerer westdeutscher oder deutscher Kommunen zur Aufnahme verletzter oder traumatisierter Kinder aus Gaza in deutschen Kommunen und Behandlung zurückkommen. In der Vergangenheit hat die Bundesregierung eine Zustimmung zu diesen Angeboten abgelehnt. Das ist jetzt noch mal in den parlamentarischen Prozess gekommen. Thema von Verhandlungen oder Gesprächen im Bundestag. Hat sich an der ablehnenden Haltung der Bundesregierung irgendetwas geändert in den letzten Tagen, Wochen?
Bitte, wer möchte?
Ich glaube, es geht ans BMI. Die sind, glaube ich, in der Ablehnung federführend.
Also ich kann da nur wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir uns dazu umfangreich geäußert haben in der Vergangenheit und im Moment nichts Neues zuzufügen habe.
Ich hätte vielleicht...
Ja, Herr Giese, bitte.
Wenn ich gerade ganz, also einfach nur die Frage, die gerade vorhin kam zur Golan-Abstimmung.
Das war von Herrn Rinke.
Von Herrn Rinke, genau. Mir war das deswegen nicht bekannt, weil das auch keine richtige Information ist. Also wir haben da mit Ja gestimmt bei dieser Golan-Erklärung der Generalversammlung. Also wir haben die unterstützt.
Darf ich da nochmal nachfragen? Also Sie haben unterstützt, nur um es richtig zu verstehen, dass Israel sich von den Golanhöhen zurückziehen soll?
Ja, also das ist ja der Inhalt dieser Resolution ist ja ziemlich ausführlich, der ist ziemlich groß und der einer der Inhalte ist, die Inhalte, wie gesagt, die müssen Sie nochmal nachlesen, aber einer der Inhalte ist, dass der Golan völkerrechtlich zu Syrien gehört.
Herr Warwick, nochmal.
Ja, nochmal eine Verständnisfrage. Also einerseits stellt sich die Bundesregierung auf die Grundlage oder nimmt die Haltung ein, dass man schwerverletzte palästinensische Kinder oder auch Erwachsene nicht nach Deutschland einfliegt, wenn man die Kapazitäten vor Ort stärken will. Gleichzeitig werden die medizinischen Hilfsgüter, die maßgeblich auch mit deutschem Steuergeld finanziert, nach Gaza gehen sollen, von COGAT, also den israelischen, dafür zuständigen israelischen Behörde, zurückgehalten. Und das ist jetzt ein Status, der seit Monaten so anhält. Da würde mich noch interessieren, wieso hat denn nach Bewertung der Bundesregierung die Bemühungen Deutschlands und auch der EU, da endlich eine Freigabe zu erlangen, so wenig Wirkung beim israelischen Partner?
Also wir haben ja, ich komme hier schon wieder zu dem Themenbereich zurück, den wir, glaube ich, schon irgendwie fast abgeschlossen
haben. Nur durch Ihre Nachreichung wurde der verlassen.
Ja. Okay, gut. Ganz grundsätzlich, ich habe es ja ausgeführt, also wir wollen, dass mehr medizinische Güter nach Gaza gelangen. Wir setzen uns dafür ein, dass Grenzübergänge eröffnet werden, dass medizinische Behandlung in Jordanien und auch in Ägypten generell in der geografischen Nachbarschaft möglich ist. Und darüber hinaus setzen wir uns auch dafür ein, wie gesagt, dass diese Behandlung in Gaza möglich ist. Wir sprechen mit der israelischen Seite dazu und ich glaube, wir sind da nicht die Einzigen, sondern alle Europäer tun das und wir erwarten da eine Besserung. Ich glaube, dabei bleibt und in Bezug auf die Behandlung in Deutschland, wie gesagt, also das ist eine Frage, die man mit einem vernünftigen Einsatz von Mitteln sozusagen auch beantworten muss. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen, denen es sehr schlecht geht, die dringend auf medizinische Behandlung angewiesen sind. Und ich glaube, da ist der Mitteleinsatz, ist beim Mitteleinsatz insbesondere geboten, so effektiv wie möglich vorzugehen. Und da ist unsere Präferenz, das vor Ort zu erledigen. Da kann man mehr Menschen mit weniger Mitteln helfen.
Aber meine Frage war ja, wie sich die Bundesregierung es erklärt, dass sie so wenig Einfluss hat auf den israelischen Partner und explizit die genannten EU-medizinischen Hilfsgüter seit Monaten zurückgehalten werden, insbesondere in Rafah.
Es gibt Gespräche und es gibt ein Gesamtbild. Die humanitäre Versorgung in Gaza hat sich ganz erheblich verbessert. Die Zielmarken sind ja erreicht. Es gibt weitere Gebiete, wo noch eine Verbesserung erforderlich ist, wo wir darauf drängen und daran arbeiten wir. Wir sind aber zuversichtlich, dass das auch gelingen kann.
So, bevor wir noch mal hin und her springen, Herr Rinke, zu Golan oder zu diesem Thema jetzt? Genau, zu den Anschlüssen. Okay, wunderbar.
Herr Mayer, vielleicht können Sie sagen, weil der Kanzler jetzt nach Israel reist, ob das auch auf der Agenda des Kanzlers steht, also ob er sich dafür einsetzt, dass die Versorgung der Palästinenser sich verbessert.
Also Sie können davon ausgehen, dass alle Elemente auch des 20-Punkte-Friedensplans und die entsprechende Umsetzung natürlich ein wesentlicher Teil der Gespräche ist, im Einzelnen kann und will ich da nicht vorgreifen. Das müssen wir dann auf der Reise oder im Anschluss dann nochmal im Detail machen. Aber natürlich ist absolut naheliegend, dass der gesamte Komplex und auch wie das langfristig und nachhaltig eben auch abgesichert werden kann, wie wir dort zu weiteren Verbesserungen kommen, zu einer Stabilisierung in der Region kommen, das ist natürlich Teil von Gesprächen.
Nachfrage? Darf ich kurz nachfragen, wird da auch die Gewalt jüdischer Siedler im Westjordanland ansprechen?
Sie kennen die Position der Bundesregierung dazu, was er genau ansprechen wird und was nicht. Da kann ich leider nicht vorweggreifen, ganz grundsätzlich.
Dann würde ich das Thema wechseln. Herr Fechner hatte eine Frage zum Thema Korruption und Europäische Union.
Genau, die Frage richtet sich an Herrn Mayer. Aktuell erschüttert ein Korruptionsskandal rund um die ehemalige Außenbeauftragte Mogherini die EU. Was sagt denn die Bundesregierung dazu?
Wir nehmen das, beobachten das sehr genau. Da es sich hier um ein laufendes Verfahren handelt, würden wir jetzt aber zum Verfahren selbst keine Stellung abgeben.
Dann noch die Nachfrage. Der Skandal dürfte ja auch die EU-Kommissionspräsidentin weiter unter Druck setzen. Genießt Frau von der Leyen denn noch das volle Vertrauen der Bundesregierung?
Selbstverständlich hat Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin ist eine wichtige Ansprechpartnerin für uns. Und wie gesagt, ich glaube, Herr Cornelius hat schon was zu diesem Satz gesagt, den man dann immer liefert oder nicht liefert, aber selbstverständlich.
Gibt es weitere Fragen dazu? Wenn nicht, Herr Rinke, zu einem anderen Thema? Dann habe ich zunächst noch Herrn Warwick auf meiner Liste mit einer Frage ans Innenministerium.
Wir hatten ja bereits vor einigen Wochen das Thema des illustren Abendessens des Bundeskabinetts mit den 16 Verfassungsrichtern hinter verschlossenen Türen im Kanzleramt. Jetzt ist kürzlich herausgekommen, dass Innenminister Dobrindt seine Aufzeichnung von diesem Abend zum Thema »Wie zukunftsfähig ist das Grundgesetz?« vernichtet hat. Da würde mich interessieren, aus welchen Motiven hat sich der Innenminister denn diese Aufzeichnung entledigt?
Also ich weise erstmal die Aussage, er hat sich irgendetwas entledigt, zurück und kann jetzt zum Einzelfall hier keine Auskunft geben, würde aber gegebenenfalls was nachliefern.
Dann Herr Rinke, bitte.
Ja, eine Frage ans Gesundheitsministerium. Die USA und Großbritannien haben jetzt einen Pharma-Deal geschlossen. Der sieht unter anderem vor, dass die britischen Gesundheitsbehörden 25% mehr für Medikamente zahlen, wenn sie die ankaufen. Der US-Präsident fordert seit geraumer Zeit, dass die Preise für Pharmaprodukte erhöht werden sollen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es in der Bundesregierung ähnliche Überlegungen gibt, dass man bei einem Deal USA-EU dann auch die Preise für Medikamente hier in Deutschland erhöht.
Zunächst einmal, solche Überlegungen sind mir nicht bekannt. Vielleicht erstmal zu dem gesamten Komplex. Das BMG erwartet keine Auswirkungen dieses Deals USA-Großbritannien auf die Arzneimittelpreise in Deutschland und die GKV-Ausgaben. Das liegt an der funktionalen gesetzlichen Regelung zu Preisen von Arzneimitteln in Deutschland. Das ist die AMNOG-Regelung und von daher erwarten wir keine Änderung.
Wenn ich noch einmal nachfragen darf, die Frage bezog sich dann ja mehr auf das Abkommen, was noch aussteht, nämlich EU-USA. Unterstützt die Bundesregierung da eine Position, dass es parallel zu dem britischen Abkommen auch hier dann eine Erhöhung der Preise gibt oder wird das abgelehnt?
Dazu ist mir zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt. Ich werde gerne mal nachhören, ob wir da eine Position zu haben. Und wenn ich was dazu höre, dann reiche ich es gerne nach.
Danke.
Gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann, Herr Mayer hat noch eine Nachreichung.
Genau,
bitte schön.
Ich habe noch eine Nachreichung, beziehungsweise kündigen wir hier auf Termine an. Und ich mache jetzt das Gegenteil. Ich kündige einen Termin ab. Leider müssen wir den Besuch des Bundeskanzlers bei den Johannitern am Freitag, den 5.12., aufgrund wichtiger terminlicher Verpflichtung des Bundeskanzlers im Bundestag kurzfristig absagen. Da wir den Termin hier angekündigt haben, wollte ich den aus Transparenzgründen entsprechend auch transparent machen.
Dann danke ich Ihnen und dann wünsche ich allen noch eine schöne Restwoche.
I'm thinking of a question.